Liebe Wahlgemeinde, das Wort Jahreslosung fiel ja jetzt verschiedene Male. Ich denke, ich erkläre das erstmal. Es gibt so eine kleine christliche Gemeinschaft in Herrnhut, sitzt die in der Oberlausitz, die seit dem späten 18. Jahrhundert Bibelverse für jeden Tag des Jahres ziehen. Lose sozusagen, auf denen Bibelworte stehen. Daher kommt der Begriff Losungen, ja, und die werden in so einem kleinen blauen Büchlein gesammelt, was viele Christen am Morgen lesen und daraus einen Impuls für den Tag empfangen. Und für das Jahr 2026 gibt es eben auch ein Jahreswort, eine Jahreslosung, und die heißt, wie wir schon gehört haben, siehe, ich mache alles neu. Ich habe mich gefragt, wie hören wir eigentlich so ein Wort? Ist das was Gutes? Ich habe mir das so in verschiedenen Lebenssituationen mal so leise vorgesprochen. Nicht? Beim Zahnarzt, wenn der das sagt, ich mache hier mal alles neu, dann würde ich wahrscheinlich panisch fliehen, ja, weil ich denke, alles, jeder Zahn, oh je, das bedeutet Schmerz. Dagegen, wenn der Versicherungsmakler das nach Begutachtung des Wasserschadens sagt, dann sind wir echt erleichtert, nicht? Weil wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Wie sieht es eigentlich bei folgender Situation aus? Stellen uns vor, wir machen Sport, nicht so wie Gerd, das ja jetzt nächstes Jahr, richtig, ja, wunderbar. Also wir machen Sport, sind in so einer Mannschaft, dann kommt ein neuer Trainer und der sagt, pass auf, ich mache ja alles neu. Ich glaube, das wäre eine eher ambivalente Botschaft, oder? Nicht? Man wäre vielleicht einerseits froh, dass manche Missstände sich ändern. Und dann ist der nächste Gedanke wahrscheinlich schon der, ob ich demnächst noch dabei bin, ob man mich für gut genug befindet. Also so ein Satz könnte also durchaus auch Unsicherheit auslösen. Denn wir fragen uns bei Neuem ganz natürlich, wo bleib ich, wenn alles neu wird? Gehöre ich dann zum alten Eisen oder gehe ich mit in die neue Zeit? Bin ich erneuerungsfähig? Werde ich Teil des Neuen sein? Und ich glaube, mit Blick auf das neue Jahr, diese Überlegung spielt eine Rolle bei unserer Gewohnheit der guten Vorsätze. Ich nehme all die Veränderungen um mich wahr und denke, in das neue Jahr kann ich doch nicht als der Alte gehen. Ich muss doch Schritt halten mit der neuen Zeit. Tja, nun wissen wir aber, insbesondere wenn wir älter werden, unsere Erneuerungsfähigkeit ist nicht grenzenlos. Nicht bei unserem Ehepaar eben führten die hochfahrenden Pläne des Mannes dann auch zu entsprechender weiblicher Skepsis. Mach so ein bisschen was neu, geschenkt, das könnte schon klappen. Einmal die Woche Sport, dann staune ich über deinen Elan, aber man soll ja nie sagen, aber alles neu. Vergiss es, das wäre ja geradezu übermenschlich, aber vielleicht liegt genau darin die Lösung. Schauen wir doch mal, wer das sagt in der Jahreslosung, der alles neu machen will. Das ist doch Gott. Dann darf es möglicherweise doch auch übermenschlich zugehen. Wir lesen mal nach in dieser faszinierenden Vision des Sehers Johannes. Der beschreibt in Offenbarung 21 Folgendes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist vollbracht. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und die Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Was Johannes hier sieht, ist nicht weniger als die Wiederholung der Schöpfung, wie wir sie aus der Genesis, dem ersten Buch der Bibel, kennen. Gleichsam Schöpfung reloaded. Wieder entsteht aus dem Nichts etwas atemberaubend Neues. Ohne jede Kontinuität zum Vorherigen. Gott ist keine Renovierungsfirma, die alte Sachen aufpoliert, sie pimpt, wie es neudeutsch heißt. Nein, Gott macht neu. Gott schöpft aus dem Vollen. Gott hat kein Lastenheft, das ihn gängelt. Einfach mal machen. Nicht wir Menschen reden davon. Er verwirklicht das. Ja, wo kommen wir davor? Müssen wir jetzt den Blaumann anziehen und Hand anlegen für diese neue Schöpfung? Gar nicht. Der Mensch wird nicht genannt. Er ist gar nicht als Weltenretter gefragt. Gott macht das vielmehr alles für den Menschen. Alles Chaotische und alle Verderbensmächte räumt er aus dem Weg. Hier wird stellvertretend das Meer genannt. Das bezeichnet in der Archetypologie Israels immer die Chaosfluten. Nicht Meer ist Gefahr. Der antike Mensch denkt hier nicht an Urlaub in Gran Canaria, sondern an grande Katastrophe, nicht Überschwemmung, das Flutmonster. Und alles neu bedeutet dann, Gott räumt den ganzen Mist aus dem Weg, Gott glättet die Wogen. Ja, aber wozu das Ganze? Warum macht er das? Ist dem langweilig? Für die Antwort springt das Schöpfungsbild im Grunde genommen gleich zu Tag 6 rüber. Der Zeitraffer wird gleichsam angeschmissen. Da wird nun nicht nur ein Mensch geschaffen, sondern gleich eine ganze Stadt. Sie kommt vom Himmel. Das Bild ist klar, alles Gute kommt von oben. Sie ist gleichsam die erlöste Stadt, ganz anders als diese erste Stadt, als Babylon, diese Zusammenrottung derer, die in ihrem Hochmut einen Turm zum Himmel gebaut haben, um sich, wie es da heißt, einen Namen zu machen. Nein, diese Stadt, die ist Geschenk und sie ist zugleich ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit, seinem Namen, seiner Gnade. Nicht die wohnen darin, die sich im irdischen Ellenbogenwettkampf einen Namen gemacht haben, sondern diejenigen, die Gott selbst bei ihrem Namen gerufen und versprochen hat, du gehörst zu mir. Du musst nicht dein persönliches Update präsentieren. Ich mach dich neu. Ich schenk dir ein neues Herz. Naja, wir fragen mal hartnäckig trotzdem weiter. Wozu das alles? Warum, Gott, unternimmst du diese ungeheure Innovationsoffensive? Tja, die Antwort gehört zu den eigentümlichsten Details der Bibel. Weil Gott offenbar leidenschaftlich gern zeltet. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott liebt Camping. Er hat schon sein Volk Israel auf der Wüstenwanderung in einer Art mobilen Kirche begleitet, der sogenannten Stiftshütte. Er selbst blieb dabei so hinterm Vorhang verborgen. Und später berichtet der Evangelist Johannes davon, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns zeltete. Das steht da wirklich wörtlich. Gott verbirgt seine Herrlichkeit nicht hinter einem Vorhang, wie noch im Alten Testament, sondern hinter der Gewöhnlichkeit eines sterblichen Menschen. Naja, aber die Frage bleibt doch, nicht? Warum? Der Text sagt, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Es ist immer derselbe Grund. Gott liebt seine Menschen. Das ist der Grund, warum er diese Anstrengung der Schöpfung auf sich nimmt. Liebe ist schöpferisch. Gott will da sein, wo wir sind. Darum das Zelt, darum diese mobile Lösung. Das ist agiles Management. Gott will nah dran sein an uns, nicht? Zelten erlaubt Flexibilität in Bezug auf Bewegung und Veränderung. Das Leben ist ja nun mal Veränderung. Darum wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch auch Nachfolge genannt. Zwischen Gott und Mensch herrscht ständig Bewegung. Funktioniert nicht mit starren Prinzipien, nicht? Nachfolge ist lebendig, das ist wie so ein Tanz. Man hat zwar ein paar Schritte, die man gelernt hat, aber vieles läuft dann eben auch spontan, wenn man es kann. Also es ist eine lebendige Beziehung, nicht? Man achtet aufeinander. Da ist Geist und Freiheit und Neues, dem wir hier begegnen. Gott zeltet. Gott mag keine Pauschalreisen, wo der Busfahrer sagt, morgen sind wir dann um 10.30 Uhr da und da und dann machen wir diese Stadtrundfahrt und so. Nee, wer zeltet, lässt sich treiben. Der folgt der Sonne und der Inspiration des Augenblicks. Der ist offen für Neues. Und Gott sagt, ja siehe, ich mache alles neu. Und ein Zelt, das ist für solche Innovationen gerade gut. Wo Dinge neu werden, muss Altes weichen. Im neuen Jerusalem gehören Leid, Schmerz und der Tod der Vergangenheit an. Wir befinden uns sozusagen nun im Zentrum der neuen Schöpfung. Wir stehen wieder am Baum des Lebens, gleichsam im Zentrum des Paradiesgartens, der nun eine paradiesische Stadt geworden ist. Und im Zentrum der finalen Schöpfungsvision steht, wie bei der Schöpfung am Anfang, der Sabbat, der Feiertag, jener Tag, an dem wir wirklich zur Ruhe kommen können. Und nicht unter zur Ruhe kommen verstehen wir ja nicht, wir werden irgendwie sediert. Nein, nein, wir wünschen uns eine schöpferische, eine inspirierende Ruhe, die uns neu mit Lebensgeist füllt, wo wir auftanken können. Und dazu müssen natürlich all die Dinge weichen, die unser Leben bisher so hemmen und bedrohen. Leid, Schmerz, Krankheit, der Tod als ultimativer Feind des Lebens, der uns schon so manchen lieben Menschen entrissen hat. Stellt euch das vor, wenn all diese Dinge besiegt sind, dann können wir wirklich neu werden. Dann haben wir keine Angst mehr, die uns hemmt. Dann kommen wir auch wirklich zu uns selbst. Aber nun ist ja die Frage unausweichlich, wie können wir gewiss sein, dass das, was dieser Seher Johannes da sieht, dass das nicht bloß irgendeine schöne Fata Morgana ist, so eine schöne Spiegelung in der Sonne, die bald der Wüstenrealität unseres Alltags wieder weicht, der wir uns dann wieder stellen müssen. Woher wissen wir, dass der da auf dem Thron sitzt, sein Versprechen wahrmacht und dem Durstigen zu trinken gibt von der Quelle des lebendigen Wassers, wie es heißt? Wer kann so sicher sein, dass unsere Welt nicht demnächst den apokalyptischen Weg nimmt, den die ganzen üblen Typen in den letzten Versen unseres Impulstextes durch ihr Verhalten ja geradezu vorzeichnen? Nun, ich meine, es hängt von der Vertrauenswürdigkeit dessen ab, der da auf dem Thron sitzt. Das ist eine Richtergestalt. Und wenn man zurückblättert in der Johannes-Apokalypse, nicht, dann sieht man in den vorherigen Kapiteln jemanden, der mit eiserner Faust Gericht spricht. Aber jetzt ändert sich die Szenerie. Das strenge Angesicht des Scharfrichters, den die letzten Kapitel zeichnen, nimmt jetzt das Angesicht einer treusorgenden Mutter an, die die Tränen ihrer Kinder abwischt und von ihnen Leid, Schmerzen und Tod für immer fernhält. Also der Richter begegnet uns jetzt als Tröster. Und nicht genug damit, er erneuert die Seinen zu dem Bild, das er sich von ihnen schon immer gemacht hat. All die Dinge, wo wir uns vergeblich in unserem Leben, wo wir ankämpfen gegen, nicht all das, wo wir vergeblich Jahr für Jahr gute Vorsätze fassen und beschwören. Und wo wir gleichzeitig jedes Mal aufs Neue merken, es reicht nicht, es reicht einfach nicht. Ich scheitere immer wieder an mir. Da spricht dieser Richter das erlösende Wort, es ist genug, es ist vollbracht, ich habe das schon erledigt für dich. Und die Seinen, die seine Stimme erkennen, die stehen da wie Maria nach der Kreuzigung, wo dieser geheimnisvolle Fremde auf sie zukommt und sagt, Maria. Und Maria erkennt plötzlich die Stimme Jesu und weiß, der ist auferstanden. Und genauso hören wir das hier, dieses, es ist vollbracht und sagen, Moment mal, da war doch was. Das haben wir doch schon mal gehört. Ja, richtig. Den Richter, den kenne ich. Das hat Jesus am Kreuz gesagt. Es ist vollbracht. Und dieser Richter schaut mich an und sagt, ist schon bezahlt. Es ist vollbracht. Deine Schuld ist ausgeglichen worden. da auf Golgatha. Alles neu. Hier entlang bitte, geh ein zu deines Herrn Freude. Und das ist doch die Sehnsucht, die wir alle haben, dass da ein Richter ist, der nicht nur sagt, was im Argen ist, der meine Defizite notiert, meine Schuld, mein Versagen so seziert und dann sagt, ja, hat leider nicht gereicht, sondern dass da einer ist, der richtet, indem er zurechtbringt, indem er heilt, indem er ganz macht, was zerbrochen ist. Und mit welcher Tiefe der Richter dieses Heilmachen verfolgt, das offenbart er dann, wenn er sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Da spricht der Jesus vom Jakobsbrunnen, der Jesus aus Johannes 4, der dieser samaritanischen Frau Wasser anbietet, was den Durst für immer stillen kann. Der also im übertragenen Sinne sagt, ich kann deine Sehnsucht stillen, deine Sehnsucht nach Leben, deine Sehnsucht nach Erneuerung. Ich weiß, was dich innerlich zerreißt. Ich kenne deine Kämpfe um Anerkennung, um Gerechtigkeit, um Wahrhaftigkeit. Komm her, ich füge das zusammen, ich richte das, ich bin der wahre Richter. Um den Feuersee des verwirkten Lebens und also ewigen Todes musst du dir keine Sorgen machen. Wenn du dich an den hängst, der das Leben ist, an den, der aus Liebe seinen himmlischen Königspalast verlassen hat, um unter den Menschen ja zu zelten, nur um ihnen nahe zu sein, der sich aus Liebe für sie hingibt und dann dem Seher Johannes noch diese atemberaubende Vision von einer neuen Schöpfung mitteilt, der Gott uns noch einmal deutlich macht, wofür er diese ganze Anstrengung überhaupt auf sich genommen hat. Gott will, und das ist irre, inmitten seiner Gemeinde, als der Gemeinschaft der versöhnten und mit Gott vereinigten Menschheit in Ruhe wohnen. Darum geht es. Darauf läuft alles zu. Um seiner Gemeinde willen hat er das getan. Nicht? Und das müssen wir uns auch Anfang dieses Jahres einfach mal klar machen, was das bedeutet. Man ist ja so schnell dabei, nicht? Die Gemeinde für so eine Art leichtgewichtigen Vereinsklüngel zu halten, nicht? Da kommen halt Menschen zusammen, die haben so gemeinsame religiöse Interessen und die wollen vor der rauen Woche gern noch irgendwie was Nettes fürs Herz hören. Ja, die blenden dann so ein bisschen aus, nicht? Und der Mann singt merkwürdige Lieder, die man seinem Nachbarn kaum erklären kann. Und ab Montag kommt dann wieder die Realität zurück. Ja, ist das wirklich so? Wenn wir das hier lesen, ganz falsch. Nicht, Gemeinde ist jedenfalls von der Bibel her verstanden, das ultimative Avantgarde-Programm für eine neue Menschheit, die ein Sensorium für die Dinge haben, die Ewigkeitswert besitzen, die es ernsthaft wert sind, dass man dafür lebt und mehr noch sogar dafür stirbt. Menschen, die nicht bereit sind, den nächsten narzisstischen Rattenfänger hinterherzulaufen, der uns heute seine als Wohltat verbrämten genozidalen Gesellschaftsvisionen verkauft, um morgen mit uns zur Hölle zu fahren. Und warum nicht? Weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der lauter Liebe ist und unserem Leben einen unendlichen Wert verleiht. Und dass es deshalb einfach viel zu schade ist, dieses Leben wegzuschmeißen oder irgendwelchen kruden Ideen zu opfern. Ich habe übrigens den Eindruck, dass der Gedanke an eine Welt, die sich in eine Hölle verwandeln könnte, in unserer Zeit wieder leichter zu denken ist als noch, sagen wir mal, vor 30 Jahren. Wenn ich als Theologe beispielsweise historische biblische Auslegungen aus der Kriegsgeneration lese, da habe ich den Eindruck, da kam keiner auf den Gedanken zu sagen, Hölle, sowas gibt's ja gar nicht. Nicht, denn die meisten haben sie ja erlebt. Die Kriegsnächte mit ihren Schreien, ja, der Geruch von versenktem Fleisch, der hat sich vielen unwiderruflich ins Gedächtnis eingebrannt. Sie haben erlebt, was das bedeutet, wenn sich das Böse ungehindert austoben darf. Und diese Generation hat interessanterweise auch nicht als erstes die Frage gestellt, wie Gott sowas um Himmels Willen zulassen kann, weil sie vermutlich ein ziemlich gutes Sensorium dafür hatten, dass dieses Böse in uns selbst immer wieder auch Anknüpfungspunkte findet. Man wusste einfach, die Hölle und das Böse, das sind nicht einfach die anderen. Das Problem geht mitten durch uns hindurch. Da hat es dann auch wenig Plausibilität zu sagen, Hölle, das ist doch alles schwarze Pädagogik, Gott ist doch lieb. Sowas hat er doch gar nicht nötig. Sondern man fragte viel sachgemäßer, wie komme ich da drum rum? Wie kann ich das vermeiden? Was muss ich tun, um dem Bösen zu widerstehen und mein Leben nicht vor die Wand zu fahren? Und wenn heute Menschen über diese Vorstellung schimpfen und vielleicht sogar so ein bisschen lamoyant sagen, ein Gott, der von einer Hölle spricht, der kann mir gestohlen bleiben, dann frage ich mich, ob da vielleicht so eine überbehütende Mutter im Hintergrund gestanden hat, die von allem Schwierigen und Gefährlichen stets abgeschirmt hat. Denn eine solche Kritik, die ist doch so ähnlich zu bewerten, als wenn man beim Untergang eines Schiffes die Besatzung dafür beschimpft, dass sie die Passagiere nötigt, jetzt doch in diese Rettungsboote steigen zu sollen, nicht um sie vom Ertrinken zu bewahren. Da könnte man sagen, Mensch, was ist das repressiv? Ich soll in dieses Rettungsboot steigen? Mach ich nicht. Ich lasse mir den Luxus eines Ozeandampfers nicht verleiden. Ich emanzipiere mich davon. Es gibt gar keinen gefährlichen Ozean. Niemand ertrinkt da. Das ist doch alles Angstmache. Ja, vor so Entscheidungen würde ich dringend abraten. Warum? Einfach aus Lebenserfahrung, nicht? Wenn ein integres und mir wohlgesonnenes Gegenüber eine Warnung ausspricht, dann höre ich doch da genau hin. Dann ahne ich, dass das seinen Grund haben wird. Jesus will nicht, dass seine geliebten Menschen ihr Leben verfehlen. Er hat stattdessen alles unternommen, dass wir es mit allen Fasern unserer Existenz ergreifen können. Er hat alles neu gemacht. Was sagt uns diese Vision des Johannes für 2026? Wie kann das hier und heute wirksam werden? Gute Nachricht, sie ist es schon. Jesus Kreuz und Auferstehung sind der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Sie markieren eine wirksame Veränderung. Ja, eine totale Erneuerung, die im himmlischen Jerusalem einst ihre Vollendung erfahren wird. Für heute heißt das ganz konkret: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hört ihr? Ist eine neue Kreatur, nicht wird sein. Es geht um heute, in Christus sein. Wie in so einem Rettungsboot, zu ihm gehören. Das ist der Code. Darauf kommt es an. Das ist das Erkennungszeichen für dieses alles neu, für den totalen Reset. Die alte Kirche hat das mit der Taufe total sinnfällig gemacht. Nicht? Wer zu Christus gehört, ließ sich taufen, untertauchen, gleichsam ins Totenreich, starb mit Christus am Kreuz und taucht wieder auf mit dem Auferstandenen zu einem neuen Leben, das ab sofort wirksam wird. Täufling und Gemeinde war die Bildsprache sofort klar. Nicht? Du gehörst jetzt zu ihm. Du bist mit ihm verbunden. Du bist Teil dieses Leibes Christi, Teil dieser Gemeinde. Das kriegen dann auch alle anderen mit, nicht? Und das spiegelt sich ja auch in dem Leben dann wieder, nicht? Weil du zu Christus gehörst, hörst du auf sein Wort, orientierst dich an ihm und folgst seiner Stimme. So geht das. Und in Versuchung und Anfechtung unterstellst du dich seinem Sieg, der letztendlich trotz aller zwischenzeitlichen Niederlagen auch dein Sieg sein wird. So überwindest du Anfechtung und Versuchung. Du lebst aus seiner Stärke, du lebst aus seinem Sieg am Kreuz. Nicht von den guten Vorsätzen, die ja nie stärker sein können als wir selbst. Unser Expo-Wahlangebot für 2026 lautet deshalb: Lass uns das zusammen einüben. Für heute sage ich mal im Sinne unseres Predigttextes: Zur Hölle mit den guten Vorsätzen. Wir gehen 2026 mit Christus, denn er hat versprochen: Haltet euch an mich, ich mache alles neu. Auch dich und dich und dich. Alles neu. In diesem Sinne ein frohes neues Jahr 2026. Amen.